Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian, grüße dich.
Ja, nach längerer Zeit, Abstinenz sozusagen, treffen wir uns mal wieder zu einer Podcast-Aufnahme, und da habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Ja, das ist irgendwie schon zu einer Routine geworden, dass wir uns zusammensetzen und einfach mal über ein paar Themen sprechen. Und es war jetzt aufgrund von Urlaub und deinen Aufträgen, meinen Aufträgen einfach gerade nicht möglich, dass wir uns zeitnah zusammensetzen. Aber jetzt haben wir es ja wieder. Und weil wir jetzt ein paar Tage uns nicht gehört, gesehen und gesprochen haben, was ist denn bei dir so passiert?
Ja, ich habe mal eine Woche Auszeit genommen beim ältesten Sohn in der Nähe von Füssen, mal die Bergluft genossen, schönes Wetter bis auf einen Tag gehabt, und das war ganz entspannt. Und jetzt bin ich wieder voll im Tagesgeschäft drin, Schulung und neue Anfragen abarbeiten, Termine finden. Das ist heute noch, wenn wir fertig sind, der Rest meiner Arbeit, und nächste Woche geht's dann wieder los. Aber nicht lange, noch gut 2 Wochen, da bin ich noch mal 2 Wochen in Auszeit.
Sehr schön, sehr schön. Ja, bei mir war es ja so, dass ich vor kurzem den ersten Kurs begonnen hatte, und jetzt hat sich das entwickelt. Jetzt habe ich die nächste Schule, die jetzt für August 3 Kurse plant mit mir. Die Schule, wo ich jetzt schon bin, da machen wir quasi noch einen Folgekurs. Da ist jetzt auch im Mai nochmal ein Intensivkurs geplant. Also da geht einiges jetzt quasi, und das ist immer in den Abendstunden, was ganz gut ist, weil meine Beratungsprojekte dadurch eben nicht tangiert oder nur am Rande beeinflusst werden. Und ja, es macht halt super viel Spaß, ne? Also mit den Leuten, du merkst halt jede Woche, dass dann kommen andere Fragen, und die sind einfach toll. Ja, das macht einfach Spaß. Ja, das hatte ich ja in der Akademie, wo ich vorher war, immer nur am Rande mal einen Unterricht übernommen, einem Jahr mehr. Gerade wenn es aber auch mehr in das Operative ging, waren es dann sozusagen immer weniger Kapazitäten, um auch wirklich wieder auch zu unterrichten und so. Und das genieße ich gerade sehr sogar. Und ja, und dann gibt es halt noch ein paar Projekte, die gerade anlaufen. Ein Projekt, was wir ja schon noch mehrfach erwähnt haben, das läuft gerade sozusagen in die heiße Phase über, so dass wir ja sehr zeitnah auch an den Markt gehen können. Also es sind schon die ersten Kurse aufgenommen worden und so weiter. Wir haben jetzt Termine bei der Barmer, bei der AOK und so weiter, um dort die Finanzierung zu sichern für die pflegenden Angehörigen und so. Das ist schon, es sind alles spannende Projekte, und ja, das bestärkt mich einfach insgesamt in der gesamten Entscheidung, die ich im letzten Jahr getroffen habe, zu sagen, okay, ich mache das jetzt quasi auf meine Art. Ja, und jetzt werde ich am Wochenende nochmal meine Webseite überarbeiten, so ein bisschen die freundlicher gestalten, nochmal neue Texte, alles einfach das, was im letzten Jahr noch nicht sozusagen absehbar war, übertragen, so dass es auch insgesamt ein gutes Gefühl gibt, wenn man auf die Webseite kommt. Dann hatte ich ja mein Buch veröffentlicht.
Kann ich nur empfehlen. Also ich habe es gelesen. Ich hatte ja, ich darf das verraten, auch war vorher schon mal zum Querlesen aufgefordert von dir vor der Veröffentlichung. Ja. Aber das Ergebnis einfach top, Christian.
Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe jetzt auch durch eine Kooperation mit einer Dozentenvermittlung mehrere Bücher auch schon verkaufen dürfen. Es ist ja nicht bei Amazon gelistet wie deine 2 Bücher, sondern ich mache das ja im Eigenverlag erstmal. Wahrscheinlich wird es gegen Ende des Jahres dann tatsächlich auch bei Amazon erhältlich sein. Aber ich wollte das aus einem bestimmten Grund erstmal nicht bei Amazon listen. Und ja, das Feedback, was ich bekomme, ist phänomenal. Da wollte ich mich einfach bedanken bei allen, auch bei dir, ja, dass du es vorher gelesen hast und mir auch ehrliches Feedback gegeben hast. Ja, während des Erstellungsprozesses, brauche ich dir ja nicht zu erzählen, du hast 2 Bücher geschrieben. Es ist ja immer ein Prozess, so, und man kommt dann auch an Punkte, wo man denkt, ist es so richtig, oder macht es wirklich einen Unterschied? Gibt es da wirklich einen Mehrwert für den Leser und so? Und da ist man natürlich auf Feedback von außen angewiesen, um letztlich auch ein gutes Ergebnis innerhalb des Buches, einen Mehrwert bieten zu können, so, ne?
Ja, hast du aber blendend gelöst, finde ich. Also ich habe selbst durch dich ja sowieso über das Thema KI schon viel gelernt, was ich auch umsetzen kann, aber auch durch das Buch nochmal eine ganz andere Sichtweise drauf bekommen, was ja, das also bewirken kann positiv,
genau,
wenn es richtig implementiert und genutzt wird.
Nur so geht's. Es geht nur richtig. Ne? Jetzt war es ja so, dass wir wollten eigentlich, also hatten das irgendwie im Blick, aber haben es nicht geschafft, auf die Pflegemesse zu gehen. Ich habe mir aber berichten lassen von Leuten, die da waren, dass sie klein war, also nicht so groß, wie wir es noch kennen. Und dass natürlich auch da ein großer Bereich die IT eingenommen hat auf der Messe letztendlich. So. Und das zeigt ja einfach, wie die Wichtigkeit auch, wenn so viele Unternehmen auch sich auf solche Messen präsentieren, dass es da einfach einen Bedarf auch gibt. Genau, aber lass uns mal über ein Thema sprechen, was jetzt auch innerhalb der letzten Wochen uns, glaube ich, alle sehr stark betroffen hat. Und zwar sicherlich jeden einzelnen Hörer innerhalb des Berufsstandes, mal mehr oder mal weniger, ja, je nachdem, in welchem Setting man sozusagen tätig ist. Aber ein Artikel, den ich gelesen habe, den ich dir dann geteilt habe, hat dann nochmal quasi irgendwie Alarm geschlagen. Und wir haben das natürlich schon häufiger auch grundsätzlich thematisiert, aber gerade aufgrund des Artikels müssen wir da einfach nochmal reingehen. Und da geht es eben wirklich darum, was ist denn mit den Insolvenzen gerade los? Was ist denn der Hintergrund? Was ist vor allem, ja, Gedanken zu möglichen Lösungen als Perspektive? Und genau, das Thema ist, dass seit Anfang 2024 mehr als 1200 Pflegeeinrichtungen Insolvenz anmelden mussten. Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, wenn man ist ja gesetzlich verpflichtet, außer in der Zwischenzeit, als wir die Pandemie hatten, war das ausgesetzt, aber ansonsten ist man unternehmerisch, ja, eben gezwungen, sobald man eben nicht mehr solvent ist, ja, also nicht mehr zahlungsfähig ist, muss man zwingenderweise Insolvenz anmelden. Das bedeutet quasi eben nicht, dass der Betrieb geschlossen werden muss, sondern es wird dann ein Insolvenzverwalter bestellt, der schaut sich das an, der konsolidiert und dann wird geschaut, wie kann man den Betrieb vielleicht sogar retten oder eben durch Übernahmen eben einfach auch schützen, dass entsprechend die Bewohner, ja, die Klienten weiter betreut werden können. Das heißt also, es sind nicht 1200 Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste per se geschlossen worden, sondern die mussten halt wegen Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag stellen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr beängstigend, wenn man schaut, dass das jetzt innerhalb von 19 Monaten sozusagen, also seit Anfang 2024 plus das, was jetzt schon gelaufen ist, müssen also 23 war es ja nicht wirklich viel besser, ist es schon sehr alarmierend so. Und wir haben ja häufiger schon strukturelle Problematiken angesprochen, aber würdest du sagen, dass wir vor einem strukturellen Kollaps stehen?
Ja, ich befürchte das. Das ist so mein Bedenken, weil wo kommen die Insolvenzen denn her, diese Anträge? Das heißt, die Leute sind die Betriebe derzeit nicht zahlungsfähig. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie das Nimmermann-Altenheim abläuft. Es gibt eine Lohnerhöhung für die Pflegemitarbeiter. Die wird 1:1 auf die Bewohner umgelegt. Das geht aber nicht von einem Tag zum anderen. Das muss ich mir genehmigen lassen. Das kann in vielen Regionen bis zu einem Jahr dauern. Das heißt, wenn der Bewohner 50 Euro mehr zahlen soll, ich habe 100 Bewohner, sind 5.000 Euro im Monat, die ich erstmal mehr an Gehalt zahlen muss, bevor ich sie irgendwann wiederbekomme, ist ein Problem. Das zweite ist, wenn jetzt Leute im ambulanten Bereich Leistungen nicht bezahlen können, die nicht über die Pflegeversicherung abgedeckt sind, kann das über die zuständigen Sozialämter ja beantragt werden. Das dauert teilweise in Göttingen 9 bis 12 Monate. Das heißt, ich muss Leistungen erbringen, die ich erst frühestens in 9 bis 12 Monaten, wenn ich Glück habe, bezahlt bekomme. Und dann oft noch zu geringeren Sätzen wie die Pflegekassen für die gleiche Leistung. Das ist ein Wahnsinn. Die Einrichtungen müssen praktisch dann alles vorfinanzieren. Und dass man da mit dem Altenheim oder mit dem Pflegedienst sich den Ferrari schnell leisten kann, das Gerücht ist schon lange, lange aus dem Raum raus. Ne? Das ist harte Arbeit und manche Betreiber, die ich kenne, private, haben weniger Geld wie ihre Mitarbeiter am Ende des Monats übrig für sich. Und irgendwo gibt es da auch Grenzen. Wenn ich Unternehmer wäre, ich bin ja nur kleiner Unternehmer, aber wenn ich so einen Betrieb hätte, dann will ich auch für mein Risiko dementsprechend Einkommen erzielen. Und das ist gar nicht mehr möglich.
Ja, ich muss es ja auch. Also ich muss ja auch Einkommen, weil ich muss mich privat versichern. Ich muss meine meine Rente selber vorsorgen etc. pp. Also ich muss ja, wenn man es so will, auch entsprechend Einnahmen generieren, damit ich mich später absichern kann.
Genau. Und das ist derzeit in vielen Fällen nicht möglich. Bei manchen Einrichtungen, bei den stationären, kommt natürlich auch der absolute Pflegefachkraftmangel dazu, dass einige Betreiber auch von selber zumachen oder verkaufen an die großen Ketten. Ne? Zweikampf zwischen den zwei Größten, der wird dadurch immer gefördert. Der eine sieht, oh, da ist eine kleine Einrichtung, die kaufe ich, die nächste kaufe ich auch. Und da sind 5 Häuser, Privatbetrieben kaufe ich auch, damit ich Nummer 1 bin. Das schaukelt sich hoch. Hm. Man sieht ja auch bei den großen Anbietern durch strukturelle Änderungen, dass die versuchen, den Gewinn noch zu ermöglichen. Auch dort wird es schwieriger für die großen Anbieter.
Und hast du da ein Beispiel, was sie denn strukturell machen, damit sie Gewinne noch ermöglichen können?
Ja, Kosten verhindern natürlich, dass, ich sage mal, wenn eine große Akademie besteht innerhalb eines Konzerns, wenn ich da viel auslagere, spare ich ja auch Mitarbeiter damit Kosten. Ne? Wenn ich da zum Beispiel gewisse Plattformen, so wie wir ja auch gewohnt sind, nutzen, die sehr teuer geworden sind nach Corona. Auch die Kosten, wenn ich das selber mache, die spare ich mir ein. Dann zahle ich lieber woanders ein paar Euro mehr für eine Teilnahme eines Mitarbeiters an der Fortbildung. Aber ich habe die Grundkosten nicht für die Bereitstellung der ganzen Servertechnologie und alles, was dahinter steht. Da kennst du dich besser aus. Und du weißt die Kosten. Ich sage jetzt mal ein Beispiel Zoom, was das kostet, wenn du da ordentlich Kapazität mietest. Ne? Und das sind alles Kosten, die jetzt eingespart werden bei vielen, die ich kenne, auch Auftraggebern.
Ja, im Endeffekt haben wir auch, konnte man ja in der gesamten sozusagen Medienlandschaft wahrnehmen, dass insgesamt in Deutschland eben die Energiepreise auch explodiert sind, ja, und tatsächlich aber auch die Lohnkosten steigen. Ne? Wir hören jedem Wahlkampf, überall werden immer sozusagen neue Mindestlöhne ins Fern genannt, und das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, das bitte nicht falsch verstehen. Arbeit muss sich lohnen. Es ist nicht in Ordnung, wenn Menschen 3 Jobs machen müssen und so weiter. So. Aber jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel die Verdi die Erhöhung des Tarifs des öffentlichen Dienstes sozusagen verhandelt hat. Da gibt es jetzt noch mal mehr. Dann steigt im Juli, glaube ich, noch mal der Pflegemindestlohn etc. Und das ist natürlich für die Angestellten super. Ja.
Christian. Preise gehen dementsprechend hoch.
Das wollte ich damit sagen. Es hat natürlich eine Kehrseite, die sozusagen direkt sozusagen einen Impact auf diese Schließung haben, weil letztendlich es ja so ist, dass das weitergegeben werden muss,
ja,
an die Bewohner, an die Angehörigen etc.
Aber auch die Produkte, die du als Mitarbeiter für dein tägliches Leben brauchst. Wenn der Bäcker jetzt höheren Lohn zahlt, weil der Mindestlohn dann auf 15 Euro ja hoch soll, laut Plänen, wenn die Kommission das für nächstes Jahr so beschließt, da ist ja eine Kommission für zuständig, ist nicht der Bundestag direkt zuständig. Ja, was macht er denn mit dem Brot? Der will ja auch noch verdienen, also kostet das Brot denn statt 43 4,20 Euro.
Absolut, absolut.
Dann habe ich als Pflegemitarbeiter zwar mehr Geld bekommen, aber meine Brötchen, mein Brot wird teurer und dann ist das Ganze wieder weg. Ich habe dann sogar einen Nettolohnverlust. Wir haben die letzten Jahre durch die Gehaltserhöhung ganz oft einen Nettolohnverlust gehabt durch die anschließenden Preissteigerungen aller Produkte und Dienstleistungen.
Ja, ich wollte da diese Debatte jetzt auch nicht aufmachen oder das, sondern ich glaube, dass es einfach klar ist, dass die Gehaltskosten exorbitant gestiegen sind und auch die Energiepreise sozusagen und sozusagen auch die Verteuerung, das ist ja, was du angesprochen hast, ist ja eine Verteuerungsrate, ja, und dass die natürlich auch extrem sozusagen zugenommen haben und das natürlich dazu kommt. Was würdest du denn sagen zu dem Thema Bürokratie?
Ja, der Bürokratieabbau. Natürlich, was ist denn Bürokratie? die kostet Geld. Ich brauche Menschen, die die Bürokratie bearbeiten, die ganzen Anträge, Formulare, Prüfungen und so weiter. So, und je mehr ich da habe, umso teurer ist es für einen Betrieb, für Dienstleister, für die Behörden. Da kann ich ein schönes Beispiel aus einer Runde mit Markus Lanz berichten. Da hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, einer der Teilnehmer gesagt, schauen Sie sich das Beispiel an Menschen mit Handicap. Haben wir früher mit Einrichtungen, die die betreut haben, mit Schulen und so weiter, wo die hingegangen sind, haben wir einen Vertrag geschlossen und dann gab es dementsprechendes Geld für jeden Berechtigten, der dort diese Leistung in Anspruch genommen hat. So, mittlerweile müssen die einzelvertraglich geregelt werden mit dem Betroffenen selber über Förderpläne. Du gehst da auf die Schule für Menschen mit Handicap. Gut, okay, wir machen einen Vertrag, wir übernehmen die Kosten. Und wenn die Leute eine geistige Behinderung haben, wird denen kostenfrei ein Jurist zur Seite gestellt. Und ich habe recherchiert, 88 Euro und pro Stunde. Diese Kosten werden zusätzlich vom Staat übernommen. Das heißt erstmal mehr Bürokratie statt einen Vertrag mit einer Einrichtung. Angenommen, die Schule hat 100 Plätze, wie bei uns in Göttingen, die eine Schule für solche Menschen mit Handicap. Einen Vertrag zu schließen mit der Schule für jeden Schüler. Nur prüfen, ist der Schüler, die Schülerin berechtigt, ja oder nein. Ja, okay, du kannst ihn nehmen, du kriegst das Geld. Müssen die jetzt mit diesen 100 Schülern Verträge abschließen oder ihren gesetzlichen Vertretern mit eventueller Bereitstellung eines juristischen Beistandes. Also lieber Christian, Rechtsanwälte freuen sich, die Einrichtungen haben trotzdem noch mehr Bürokratie wie vorher, weil sie jetzt die Einzelverträge ja dann bearbeiten müssen und die dann abrechnen. Einmal automatisch muss das alles einzeln gemacht werden. Und in Pflegeeinrichtungen ist es doch nicht anders. Wer stellt denn da die Anträge auf Beihilfen? Über Grundsicherung oder ähnliches. Das geht über die Einrichtung, auch wenn die Angehörigen das machen müssen oder die Bewohner. Ist doch genau das Gleiche. Oder in der ambulanten Pflege. Da hat jetzt einer eine geringe Rente, kann sich eine Eigenleistung nicht leisten, braucht aber die Leistung. Dann wird es geprüft, wird beantragt, auch eventuell mit Beistand, wenn da eine kognitive Einschränkung ist. Hallo? Wir fördern immer mehr die Verwaltungsarbeit, die sogenannte Bürokratie. Anstatt, es gibt da so viele Möglichkeiten, das habe ich ja von dir auch gelernt, ne, mit sinnvollen, richtigen Einsatz von KI, wo ich da ganz viel abbauen kann.
Ja, und das war tatsächlich der Bundesvorsitzende des Kreistagsverbandes oder des Landtagsverbandes, der dieses Bundesteilhabegesetz, was du genannt hast, sozusagen das Beispiel aufgemacht hat. Und was für mich sozusagen spannend war, auch in dieser Diskussion, und ich bin ja, sagen wir mal, unmittelbar betroffen, nicht weil ich behindert bin, sondern weil mein Neffe eben tatsächlich behindert ist. Und er hat gesagt, dass 40% des gesamten Budgets für die, was sozusagen für die Teilhabe zur Verfügung steht, stehen wird oder stand, ja, jetzt quasi rein in die Verwaltung fließt. Also das, was man vorher den einzelnen Klienten, Behinderten sozusagen zur Verfügung stellen konnte, kann jetzt nicht mehr, können 40% weniger zur Verfügung gestellt werden, weil das in die Verwaltung fließt. Der sogenannte, bitte nicht falsch verstehen, Wasserkopf, ja. Man pulvert 40% raus, damit die Leistungsansprüche, die ja identisch sind, also es haben sich ja nicht neue Leistungsansprüche ergeben, sondern sie werden individuell verhandelt. Und was ich auch extrem spannend fand, ist, dass natürlich die Bearbeitungszeit dadurch länger dauert. Das heißt, der Betroffene kriegt es viel später bewilligt. Ja. Und es ist sogar dadurch zu einer Verschlechterung der Versorgung gekommen. Also es ist teurer und es wurde verschlechtert. Und jetzt frage ich dich, in welcher Welt leben wir, wenn wir uns das anschauen und nicht sagen, okay, stopp, an der Stelle stopp, alles rückgängig machen. Das war gut gedacht, schlecht umgesetzt, lassen wir sein. Ja? Ja. Macht ja keinen Sinn, weil die, für die wir das Gesetz gemacht haben,
Denen geht's schlechter.
Es ist ja. Doch, also es geht einfach überhaupt nicht. Ja, und das ist ja jetzt auch nicht so, dass das den Leuten nicht bewusst ist. Die haben einfach mit den Leuten an der Basis nicht gesprochen. Die haben das Gesetz gemacht, ohne die zu fragen, wie es umsetzen.
Ja,
richtig. Und hier nehmen wir mal wieder den Punkt ein, beziehungsweise die Perspektive auf die Pflege. Wir haben auch viele Gesetze, viele Reformen und so weiter. Hatten wir ja auch mit Lukas gesprochen, was so, ja. Na, nehmen wir mal Telematik. Da Da macht man ein Gesetz, eine Verpflichtung, ohne zu fragen, wie könnte er das denn an der Basis umsetzen?
Richtig.
Fortbildungsverpflichtungen. Es werden sozusagen Fortbildungsverpflichtungen gestellt, ohne zu fragen, könnt ihr das überhaupt noch leisten? Könnt ihr dann die Klienten versorgen? Passt das noch? Kriegt ihr das noch hin und so weiter?
Genau. Anbieter, da gibt mal die neue Pflegeassistentenausbildung. Ja. Ein über zwei. Der Bedarf ist so hoch, es gibt nicht genug Plätze.
Ja, und dazu kommt noch, dass meiner Meinung nach, und das können wir uns eigentlich auch an vielen anderen Ländern anschauen, wo es eben nicht so eine hohe Bürokratie gibt, die sind natürlich viel innovativer, ja. Weil sie einfach nicht irgendwie, auch was ein Beispiel aus dem Talk war, dass ein Oberbürgermeister einer Stadt in Schleswig-Holstein wollte ein Bauprojekt umsetzen. 13 Jahre, bis das umgesetzt worden oder konnte, bis da ganze Gutachten und das Ganze, was dazugehört. 13 Jahre. Wenn ich jetzt mal angenommen, ich habe jetzt Fachkräfte, wo auch immer habe ich, weil ich ein guter Arbeitgeber bin oder irgendwo, keine Ahnung, welche gefunden habe, whatever. Und ich will erweitern, brauche ich Ewigkeiten, bis ich erweitern kann.
Und ein Mitarbeiter denn schon in Pension, wenn es fertig ist?
Ja, also meiner Meinung nach behindert Bürokratie durch starre Vorgaben einfach Flexibilität, Innovation, die ist auch traurig.
Da unterbreche ich dich mal, ganz sarkastisch. Wir haben ja jetzt einen Beauftragten oder Ministerium neu in der wahrscheinlich zustande kommenden Koalition für digitale Bildung und Bürokratieabbau. Werden wir ein neues Ministerium bekommen.
Super. Also wenn sie es erkannt haben und es umsetzen, bin ich dabei, sollen sie machen. Ja.
Ja.
Da hätte ich an meiner Stelle einen Vorschlag, wie man in dem Ministerium in den ersten 100 Wochen machen könnte. Man könnte sich die ganzen Gesetze nehmen, könnte die in den Ofen schmeißen, ja, könnte die verbrennen und würde nochmal überlegen, wie es Stand heute sinnvoller ist und würde nicht 5600 Seiten von irgendeinem Blödsinn haben, sondern macht daraus 100 Seiten, sodass Leute innovativ denken können, ja, ohne, und jetzt ist ganz wichtig, natürlich ohne die Qualität, die Versorgungsqualität zu riskieren. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema. Wo glaubst du denn, wird dieser Kollaps im System den größten Schaden anrichten?
In der stationären Versorgung. In der Qualität der stationären Versorgung, ganz allgemein gesprochen.
Ja, und wen trifft es dann?
Die Menschen, die dort gepflegt werden.
Und gibt es?
Ich habe größten Respekt vor allen Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen, egal ob ambulant oder stationär, was die stemmen, meine Kollegen und Kolleginnen. Ne, da habe ich größten Respekt davor. Trotz dieser Schwerlast schon durch Bürokratie und allem. Die Problematik wird bestehen bleiben. Solange wir solche unnützen Gesetze haben, leiden die Menschen, die davon betroffen sind, die Pflegebedürftigen natürlich darunter. Und ich habe ja gesagt, ich habe größten Respekt vor den Pflegemitarbeitern, egal welcher Qualifikation, dass sie trotz dieser bürokratischen Aufwendung trotzdem noch genug Zeit derzeit finden, die Menschen halbwegs moralisch vertretbar zu versorgen.
Aber ich glaube, dass es nicht nur die professionelle Pflege diese Versorgungslücke trifft, sondern vor allem auch die Angehörigen, weil wir ja schon gesagt haben, wenn es einfach auch aus Rente etc. nicht mehr finanzierbar ist und die Plätze rar werden, weil wir einfach die Plätze nicht mehr haben, weil die Pflegeeinrichtungen schließen müssen, nicht ausreichend genügend Neugründungen stattfinden, dann wird es ja die Angehörigen treffen. Wir hatten ja schon ein paar Folgen dazu gemacht und ja, da wird es dann meiner Meinung nach, wenn diese Dynamik beibehalten wird und es nicht sinnvolle Entlastungsmöglichkeiten gibt, ja, da wirklich zu dramatischen Fällen kommen.
Ja, das befürchte ich auch. Das ist klar.
Okay, was wäre denn dein Appell an wen auch immer? Ja, was müsste jetzt getan werden, damit sozusagen die Finanzierung der Pflege langfristig und nachhaltig passiert. Wir haben natürlich schon in den letzten Jahren, hatten wir auch in dem Podcast mit Lukas besprochen, einige Reformchen gehabt, ob groß oder klein. Aber was muss passieren?
Ein ganz großer Umbruch, kompletter neuer Strukturaufbau. Meiner Meinung nach das Einzige, was uns mittel- und langfristig helfen kann. Es wird jetzt immer so kleine Baustellen eröffnet, anstatt wie auf der Autobahn mal eine ganze Fahrbahn komplett zu sanieren. Das ist unser großes Problem. Wir hatten in einem älteren Podcast schon mal Schweden angesprochen. Die Schweden waren vor einem finanziellen Kollaps des gesamten Staatshaushaltes. und haben es innerhalb von 3 Monaten in den 70er Jahren geschafft, durch neue Gesetze, alle alten in den Papierkorb, neue, klare, einfache Gesetze, das wieder auf den Weg zu bringen. Das war in Schweden oder weltweit eine Revolution, innerhalb von 3 Monaten ein komplett neues Sozialsystem aufzustellen, wo die Schweden vorher, ja, wie die Scheichs heute da standen, finanziell von der sozialen Leistung her, und dann den Leuten das zu verkaufen. Es hat wunderbar funktioniert, weil man nicht Reformchen gemacht hat, sondern hat gesagt, passt mal auf, wir arbeiten jetzt eine klare, große Reform auf, bauen neue Strukturen auf und dann gehen wir los. Aber innerhalb von kürzester Zeit, die waren zu gezwungen. Wir sind noch nicht gezwungen, so weit sind wir noch nicht. Aber wenn wir so weitermachen, ist mein Gefühl, dass in 3, 4 Jahren unser Sozialstaat auch vor dem gleichen Kollaps steht wie Schweden in den 70er Jahren. Da kann ich noch mehr neue Schulden aufnehmen, das ändert nichts daran, Sondervermögen zu bilden.
Ja.
Das heißt, neue Schulden zu machen.
Ja, ja. Und glaubst du, dass es bei uns umsetzbar ist, auch in so kurzer Zeit?
Es wäre umsetzbar, aber das Aber ist, das müssten sich alle, weil da auch ein paar vielleicht Grundgesetzänderungen ja nötig wären, alle Beteiligten zusammen an den Tisch setzen, egal welches Parteibuch sie haben. Und zu sagen, es zählt jetzt nicht die Partei, es zählen die Menschen, die wir vertreten. Und zwar, ich gucke nicht nur auf die Menschen mit meinem Parteibuch, sondern ich gucke auf alle, die in Deutschland leben, davon betroffen sind. Aber das scheint in unseren politischen Verhältnissen aus meiner Sicht derzeit nicht möglich, weil immer parteipolitische Interessen im Vordergrund stehen.
Und weil man sich quasi klar abgrenzt zu anderen Parteien, ne? Söder, Grüne, CDU, ja. SPD, AfD etc. Also da ist, ohne das jetzt zu bewerten, warum, wieso, weshalb, so, es hat alles Gründe. Aber das ist ja ein Grund, warum eine Zweidrittelmehrheit nach unserer Wahl nur eben mit AfD und Grüne sozusagen möglich ist. Und wenn ich natürlich vorher alle Brücken einreiße, dann ist es schwierig, die Brücken dann aufzubauen, wenn ich was von denen will.
Genau, aber ich weiß nicht, warum das in diesen Köpfen dieser Menschen nicht mal zur Sprache kommt, auch im Bundestag, dass da irgendeiner mal sagt, Leute, egal welches Buch wir haben, wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen. Das ist unser Auftrag. Ob ich in der Opposition bin oder in der Regierung, ich muss daran arbeiten. Weil der Bundestag gesamt hat ja ein gemeinsames Ziel. Und das geht nicht Messer gegen AfD, Messer gegen FDP oder Grüne oder sonst wen. FDP ist ja gar nicht mehr dabei. Also ich verstehe es nicht. Wenn ich in einem Sportverein bin, so wie ich, und wir haben da Versammlungen, dann haben wir die Interessen aller Mitglieder zu vertreten. Ob ich Schriftführer bin, ob ich erster Vorsitzender bin oder ob ich nur Teilnehmer an der Jahreshauptversammlung bin. Da treffen wir Entscheidungen für den gesamten Verein, für alle Mitglieder. Und da kann ich zwar sagen, ich nehme meine Interessen in den Vordergrund, die alten Herren, und da interessiert mich die Jugend nicht oder die erste Herren. Nein, ich muss gucken, was ist für den Gesamtverein. Auch wenn ich vielleicht eigen eine andere Meinung habe, so wie ich das gemacht habe, habe ich auch zum Beispiel für eine Beitragserhöhung gestimmt, obwohl die alten Herren davon nichts abbekommen, von dem Mehrgeld, was in den Verein reinkommt. Es wird investiert in die Jugend. Aber ich habe gesagt, die Jugend ist nun mal die Zukunft des Vereins. Also habe ich meine Stimme gehoben.
Ja, ich glaube, dass dieser Vergleich leider ein bisschen hinkt. Es ist sinnvoll so, den Vergleich zu ziehen, aber ich glaube, der hinkt ein bisschen aus folgendem Grund. Wenn du das im Verein machst, hast du ein starkes Interesse an dem Verein. Du bist Beteiligter.
Ja.
Ja, du bist Beteiligter innerhalb des Vereins. Wenn wir uns aber unseren Bundestag anschauen, ist es schon sehr lange nicht mehr so, dass sie wirklich Beteiligte sind, weil sie in einer anderen Situation sind, ja, weil sie einfach nicht der Querschnitt unserer Gesellschaft sind. Das sollte anders sein, ist es aber so. Wie viel Prozent sind denn Akademiker? Ist es unsere Gesellschaft? Wie viel von denen? Klar, sie sind irgendwie von uns gewählt, dort entsandt, ja, durch Direktmandat etc. pp. Aber wie viel davon sind denn wirklich noch an der Basis und tragen das rein und sagen, okay, wir müssen uns. Weil wenn das so wäre, würde das genauso passieren, wie du das gerade angesprochen hast. Wenn der Druck innerhalb der Kommunen so hoch auf jeden einzelnen Bundestagsabgeordneten in seinem Wahlkreis wäre und er es wirklich ernst nehmen würde, dann hätte...
Die einzelnen Mitglieder nehmen es nicht ernst. Wenn ich gewählt wäre in irgendeiner Vertretung, dann würde ich meine Aufgabe ernst nehmen. Ich war vor langen Jahren Schulelternrat in Göttingen. Ne? Ich musste nach Hannover zum Landeselternrat und so weiter. Da habe ich viele Sachen vertreten müssen, wo ich selber gar nicht hinterstand. Aber es war der Auftrag an mich von der gesamten Elternvertretung in Göttingen, dass ich diese Position in Hannover vertrete. Da war ich auch nicht hinter jedem Beschluss oder jedem Antrag. Ne? Also, aber das ist doch mein Auftrag gewesen, weil ich bin ja von denen gewählt worden, von den Eltern reden.
Ja, ist klar, aber der Punkt ist ja, dass unser politisches System gerade anders funktioniert, weil die Partei, der Parteizwang ja trotzdem da ist. Ja, so. Das heißt, wenn die Partei sagt, du hast dafür zu stimmen, dann gibt es den Parteizwang. Ja, und dann muss ich dafür stimmen. Ja, so, auch wenn ich nicht dahinter stehe. Ja, und vor allem, wenn meine Wähler mich sozusagen zu was anderes beauftragt haben. Aber das würde jetzt zu weit führen.
Deshalb bin ich auch nicht in der Politik, Christian.
Ich auch nicht.
Weil ich mich da nicht unterwerfen würde, irgendeinem Parteizwang.
Genau. Das gleiche geht mir genauso. Und ich bin ja bei dir. Ich bin ja bei dir, wo ich sage, okay, wir müssten sozusagen uns alle an einen Tisch setzen und müssten sagen, ey, mal weg mit allem, sondern wir müssen gucken. Ja, das haben wir ja Anfang des Jahres in einer Podcast-Folge schon gesagt. Wir brauchen jetzt quasi eine gemeinsame Agenda 2030. Ja, und jetzt umso mehr, wenn wir sehen, was in der Welt los ist, ja, mit irgendwelchen Zöllen und etc. pp., wo man sagen muss, okay, wie wollen wir denn 2030, 2035 in unserem Land leben? Wollen wir dann überschuldet über 20% unseres Jahreshaushaltes in die Abzahlung von Krediten finanzieren? Oder was?
Urenkel noch abzahlen.
Oder was ist los? Ja, dass wir strukturell Geld im System brauchen, ist klar. Ja, aber auch nur, ja, wenn wir das System nicht auch wirklich mal aufgrund seiner Effektivität und Effizienz überprüfen. Ja, jedes Unternehmen, ja, geht irgendwann den Bach runter. Siehe Nokia, wenn sie einfach einen Trend verschlafen, vielleicht viel zu starr sind, ja, und sich nicht dem Markt anpassen können, passiert es eben auch mit Staaten. Wir brauchen bloß nach Amerika gucken. Warum passiert denn das, was passiert? Weil Amerika einfach kurz vorm Staatsbankrott steht. Und das müsste jetzt künstlich am Leben erhalten werden. Also müssen wir mal sozusagen die Weltwirtschaft in Probleme stürzen. So. Und das ist eben der Punkt. Wenn ich nicht mit Weitsicht an solche Themen rangehe, dann haben wir das, was wir jetzt hier seit 20 Jahren in der Politik erleben, was am Ende hier in dem Fall pflegende Angehörige direkt trifft, was Klienten, Bewohner direkt trifft, was Behinderte direkt trifft und was vor allem die Pflegekräfte direkt trifft, weil sie im System sozusagen als Spielball hin und her geschubst werden und dafür durch erhöhte Mindestlöhne etc. Schmerzensgeld bekommen, Ausrufezeichen.
Toller Satz, Christian, zum Abschluss.
Ja, und das ist halt schade. Deswegen nochmal wiederholt der Appell an alle sozusagen Träger von Verantwortung in dem Bereich, wo man vielleicht sogar Einfluss nehmen kann, ja, dort den Einfluss auch wirklich geltend zu machen, um zu sagen, wir müssen was verändern. Es muss da ganz einfach eine andere Richtung vorgegeben werden. Und dann würde ich sagen, machen wir die Folge auch zu. Und ja, wir sind dann nächste Woche mit einer weiteren Folge da, die auch nochmal um das Berufsfeld direkt sich drehen wird. Und ja, wenn ihr Feedback zu der Folge habt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch super gern bei uns. Und ja, ansonsten, Holger, wenn du nichts mehr hast, würden wir Tschüss sagen und dann hören wir uns nächste Woche.
Bye.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.